Sie hören das Musikmagazin Taktlos live aus dem Studio 4 des Bayerischen Rundfunks. Wir unterhalten uns über Studium Bolognese, die Folgen der Studienreform für Musikhochschulen. Zu Gast sind Elisabeth Gutjahr, Rektorin der Musikhochschule Drossingen, Johannes Hornberger, Student an der Hochschule für Musik in Würzburg und Martin Ulrich, Präsident der Hochschule für Musik in Nürnberg. Lassen Sie uns über die Finanzen sprechen. Bedeuten die Zielvereinbarungen mit dem Ministerium als Finanzierungssteuerung eine Kontrolle, gar ein Ende der Freiheit der Lehre?
Zielvereinbarung,
ich hole schon Luft. Zielvereinbarungen heißen ja nicht automatisch, dass die Hochschulen sich einer restriktiven Steuerung unterwerfen. Zielvereinbarungen können ein produktives Mittel sein, um qualitätsverbessernde Projekte auf die Spur zu setzen. Aber Zielvereinbarungen können natürlich grundsätzlich auch als ein Mittel zur Aushebelung der Hochschulautonomie missbraucht werden. Als Sie sagten, lassen Sie uns über Geld sprechen, habe ich eigentlich erwartet, dass Sie den Kreis noch etwas globaler ziehen. Denn wir haben ja, glaube ich, ein Grundproblem in dieser ganzen Bologna-Reform bisher nicht angesprochen, nämlich die schlichte Tatsache, dass der Mythos, diese Reform sei kostenneutral zu haben gewesen, wirklich nur ein Mythos ist. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ob ich meine Hochschulfinanzierung durch den Abschluss von Zielvereinbarungen, durch staatliche Doppelhaushalte, durch was für Modelle auch immer bekomme, ist für mich in dem Moment zweitrangig, wo ich weiß, ich kann eine bessere Betreuungsdichte, ein dichteres Netz von Studienberatung, verbesserte Lehrangebote, Aufstockungen in Bereichen, die mir wichtig sind, tatsächlich realisieren. Und bin ich an eine Fiktion gebunden, die da heißt, wir machen alles besser, aufwendiger, personalintensiver, aber es kostet keinen Cent mehr.
Es ist sicherlich ein ganz großer Happen oder ein ganz großes Problem durch die Akkreditierung. Es ist nicht nur bei den Musikhochschulen, sondern es ist in allen Bereichen so, dass die Kosten für eine Akkreditierung, zumindest für kleine Hochschulen, horrend sind. Wenn wir
Akkreditierung muss man erklären.
Ja, also vormals wurden die Studiengänge, wenn man neue Studiengänge hatte, wurden die von dem Ministerium bewilligt. Zumindest ist es in Baden-Württemberg so. Man hat dann Studienpläne eingereicht, das wurde geprüft und dann hat man irgendwann mal ein Ja oder ein Nein oder Nachbesserungsvorschläge bekommen. Das Ministerium ist nun nicht mehr dafür zuständig. Man meldet das zwar noch an.
Es ist nicht kompetent mehr.
Weil es war ja immer schon sehr kompetent. Und jetzt ist es so, dass die Kompetenz ausgelagert ist an Agenturen und auch unterschiedliche Agenturen. Und die sind damit beauftragt, die Strukturen, auch die Inhalte zu überprüfen, auch Empfehlungen auszusprechen oder sogar Auflagen zu formulieren. Wir sind in Baden-Württemberg jetzt in der glücklichen Lage, dass wir das nicht vorab machen mussten. Wir wissen aber von Partnerhochschulen, die zum Teil bis zu 50% oder 60% eines Jahreshaushalts für die Akkreditierung bezahlen mussten. Das geht definitiv weg von dem normalen Haushalt für die Lehre. Und wenn das alles wiederholt wird, alle 3 Jahre oder alle 4 Jahre oder alle 5 Jahre, je nachdem, in welchem Rhythmus man das machen muss, ist das tatsächlich ein Finanzproblem. Also wenn man alle 3, 4 Jahre einen großen Prozentsatz seines Haushaltes für Akkreditierungsmaßnahmen.
Das sind private Agenturen, muss man dazu sagen.
Natürlich.
Das heißt, die Privatverwirtschaftlichung unserer Bildung und Lehre nimmt da doch relativ erstaunliche Formen an. Und das war natürlich auch die kleine Heimtücke, die wir in unserer Ausgangsfrage, die Marleen in die Ausgangsfrage gepackt hat. Ich meine, in der Schweiz ist man ja inzwischen schon so weit, dass man Hochschulen danach bewertet, wie viel Credit Points an die Studenten vergeben werden. Wenn man das mal weiterdenkt, dann ist man im Grunde genommen, ja, wo? In
das
Schilder.
Nicht ganz. Also die Credit Points sind ja vorgeschrieben. Aber das wäre eigentlich meines Erachtens eine Sache der Politik gewesen, darüber einmal nachzudenken. Das ist eine Rechenaufgabe. Dazu muss ich nicht Mathematik studiert zu haben, noch Betriebswirtschaftslehre. Ich kann einfach sagen, diese Akkreditierung muss finanziert werden. Das ist etwas, was wir vorher nicht finanzieren mussten. Das müssen wir jetzt finanzieren. Und alle haben eigentlich ein Interesse daran, dass das gut geht mit den Akkreditierungen, dass da gute Leute arbeiten, dass die Vorgänge in sorgfältiger Weise auch verbessert werden. Und dafür hätte, zumindest dafür, hätte Geld bereitgestellt werden müssen. Alles andere kann man noch sagen, es ist irgendwie Sache der Hochschulen, Selbstverwaltung, aber das ist definitiv ein ganz neuer Posten. Und im Gegenteil werden eigentlich die Budgets gekürzt oder für andere Geschichten zur Verfügung gestellt. Das ist ein Problem.
Was ja noch hinzukommt, ist eben diese Flut von Prüfungen, die angedacht sind. Man muss sich ja überlegen, es sind ja nicht nur die Prüfungen als solche, die sozusagen den Lehrkörper dauerhaft beschäftigt, sondern es sind ja auch die Noten, die daraus resultieren, die wiederum verwertet werden müssen auf Seiten der Verwaltung. Man muss sich ja jetzt auch aus studentischer Sicht fragen, gut, jetzt haben wir das System an sich, schluckt es mehr Geld, das ist ganz offensichtlich. Wie kann sich denn eine Hochschule dagegen wehren? Ja. So viele Möglichkeiten gibt es doch aber nicht.
Also, Sie müssen nicht so viele Prüfungen machen. Als Musiker spielen Sie für gewöhnlich fast jeden Tag Ihre Musik. Und Sie sind eigentlich angehalten, einmal im Semester im Klassenvorspiel oder in irgendeiner Form, das, womit Sie sich permanent beschäftigen, das auch irgendwann mal auf den Punkt zu bringen.
Das ist der praktische Teil, aber was macht denn ein Schulmusiker?
Das hängt von den Lehrern ab. Genau an diesem Punkt haben wir sehr lange diskutiert und suchen nach Modellen, dass das eben nicht zu einer Prüfungsflut wird.
Ich habe selten von dem Formellehrern Klassenabend gehört.
Aber es gibt auch andere Arten, wie überprüft werden kann, ob eine Leistung Student erbracht worden ist.
Schwarz.
Also man kann sagen, Mindestvoraussetzung Testat, jemand war da. Gut, ist wenig. Hat was geleistet, hat im praktischen Fach ein Übertagebuch geführt. Das kann man ja auch sagen, das funktioniert auch. Also in München, in Schulmusik sieht das so aus, dass dann in praktischen Fächern ein Übertagebuch geführt werden soll oder ein internes oder ein öffentliches Vorspiel passiert. In praktischen Fächern, Seminarleistung kann auch anders aussehen. Also man kann da zwar einen Abschlusstest schreiben, aber das muss nicht sein. Man kann eine Seminararbeit schreiben, es gibt alle möglichen Varianten. Und dass jedes Modul mit einer formellen Prüfung abgeschlossen wird und die Note dann am Ende noch irgendwo eingeht, das ist nicht nur überflüssig, sondern auch noch schädlich. Das zergliedert den Studienverlauf.
Ich habe ja auch nie behauptet, es betreffe jedes einzelne Modul, aber insgesamt ist die Prüfungsdichte auf jeden Fall höher.
Nee, aber es ist wirklich die Frage, das ist eine dieser kreativen Herausforderungen, wo man so oder so, was du vorhin gesagt hast, mit den Bürokraten in uns. Der Bürokrat in uns hätte gerne, ich bin Lehrer, mein Schüler kommt jede Woche in jede Stunde und macht genau dann, wenn ich das vorsehe, eine Prüfung. Man könnte aber auch sagen, der Student kommt oder er kommt nicht. Das Wichtigste ist, dass er nachher das kann. Wie er das erworben hat, ist seine Sache. Und ich finde einen Weg, dass ich eben kleine Stationen mit ihm zusammen in einer Art von Vergewisserung vereinbare. Das heißt, ich mache eine Klassenstunde, wo wir uns gemeinsam darüber verständigen, hat man es drauf oder hat man es noch nicht drauf? Und das kann Konsequenzen haben, dass man sagt, du Junge oder Mädchen, du musst noch mal ein bisschen aufarbeiten, du hast es einfach noch nicht. Oder man sagt, es ist in Ordnung. Und wenn du die nächsten 6 Wochen nicht da bist, ist auch in Ordnung. Hauptsache, du hast dann die Kompetenz am Schluss.
Wenn man das so offen sieht, dann ist es aus meiner Sicht sehr erfreulich.
Aber Bologna schreibt das nicht vor. Bologna schreibt vor, am Ende eines Moduls muss die Kompetenz nachgewiesen werden. Ob man jetzt Testate verlangt oder nicht, ist eine Sache der inneren Einstellung oder der Entscheidung einer Hochschule.
Ich würde gerne die Brücke schlagen, vom letzten zum vorletzten Thema. Denn eine übermäßige Prüfungslast zurückzufahren mit den Freiheiten, die du ja ganz richtig beschrieben hast, Elisabeth, das ist eine Frage der Qualitätssicherung. Und es sind, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, oft die viel gescholtenen Akkreditierungsagenturen und deren Fachexperten. Es ist ja keineswegs so, dass da bürokratische Wasserköpfe über Hochschulen urteilen würden, sondern da kommen Kollegen und schauen sich die Hochschulen an. Das ist ein Peer-to-Peer-Review. Es sind oft die vielgescholtenen Akkreditierungsagenturen, die hier mahnend den Finger heben und sagen, das ist nicht mehr studierbar. Vermindert eure Prüfungslast. Denkt euch in dem Sinne, wie eben der Zwischenruf war, denkt euch was anderes aus, geht kreativ damit um. Also ich möchte unbedingt davor warnen, weil das ist etwas, was leider sehr, sehr oft in diesen Debatten geschehen ist. Die Notwendigkeit einer Qualitätssicherung und nichts anderes soll Akkreditierung sein und ist es auch in den Fällen, in denen sie gelingt, die Anforderungen einer Qualitätssicherung zu verwechseln mit der Unterfinanzierung, die Elisabeth Kutja beschrieben hat, nämlich dass das zusätzliches Geld kostet, was einfach zusätzlich da sein muss. Aber dass es eine Qualitätssicherung gibt und dass die nicht mehr aus einer Ministerialbürokratie durch Betrachtung abstrakter Studienverlaufspläne hergestellt wird, sondern dass da wirklich vor Ort Besuche, Begehungen, auch Gespräche mit Studentinnen und Studenten stattfinden, das finde ich eine gute Sache. Also ich breche hier eine Lanze für die Akkreditierungsagentur.
Nun ist es aber Fakt, dass dass diese Akkreditierung eben Geld kostet und dass kein zusätzliches Geld zur Verfügung steht. Das ist nun mal so. Jetzt müssen wir uns von studentischer Seite natürlich fragen, wie kann die Hochschule darauf reagieren? Ein probates Mittel wäre natürlich, und das ist, was wir alle befürchten, dass einfach weniger Studenten aufgenommen werden, um weniger Lehrveranstaltungen anbieten zu müssen.
Oder die Studiengebühren zu erhöhen. Das wäre auch eine gute Idee. Oh ja,
sehr gutes Thema. Nee, das sind einfach so die Befürchtungen, die im Kreise der Studierenden dann hochkommen. Hm. Ob sich das dann bestätigt oder nicht, wird man sehen, ist klar. Ja. Aber ich meine, irgendwo muss das Geld herkommen. Ja. Und wenn man es vom einen Platz nimmt, wird es irgendwo anders fehlen. Und wir hoffen einfach sehr, dass es nicht die Lehre sein wird.
Also wir hoffen sehr, weil ich kann das nur unterstreichen, was Martin Ulrich sagt. Die Akkreditierung ist eine tolle Sache. Es wird jetzt von Experten, von Menschen, die wirklich inhaltlich sich damit beschäftigen, die sich mit den Studierenden beschäftigen, mit der Verwaltung, mit den Lehrkräften, von denen werden jetzt Studiengänge beobachtet, kommentiert und es werden von denen Empfehlungen ausgesprochen und eine Qualitätssicherung gesichert bzw. definiert. Das ist eine tolle Sache, aber da muss sich die Politik wirklich nochmal Gedanken machen. Das ist eigentlich eine wunderbare Reform, aber die muss bezahlt werden. Ganz einfach.
Tja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind am Ende angelangt. Der Bologna-Reformprozess und seine Auswirkungen auf die Musikhochschulen. Das war das Thema heute in Taktlos. Vielen Dank an unsere Gäste, Direktorin der Musikhochschule Trossingen, Elisabeth Gutja, den Präsidenten der Hochschule für Musik in Nürnberg, Martin Ulrich, und Johannes Hornberger, der an der Hochschule für Musik in Würzburg studiert.
Herzlichen Dank in die Sendetechnik an Ulrike Schwarz und Christian Schimmüller.
Für Planung und reibungslosen Ablauf sorgten Christoph C. Stechbart Regie und Merit Förster Redaktion.
Und nachhören und auch gucken können Sie diese Sendung wie immer unter www.nmz.de/taktlos. Und beim nächsten Mal am 11. März, diesmal am 11. März, senden wir live aus dem Regensburger Neuhaussaal. Da feiert die Regensburger Sing- und Musikschule ihren 100. Geburtstag. Und wir schauen mal nach, was der Stadt Regensburg ihr Musikleben so wert ist.
Bruno Jouard begleitet uns noch mit dem Prélude pour la Flûte de Jarde von Charles Chen aus der Sendung. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
und Theo Geisler. Schönen Abend.
Schönen Abend.